Das hier ist Folge Nummer 2 von 2, wo ich mit dem guten Christian Richter die 5 Schritte durchgehe, die du ziemlich schnell und simpel gehen kannst, um innerhalb von 9 Jahren deine eigene Frührente erreichen zu können. Also was kannst du tun, um in 9 Jahren dir solch einen passiven Einkommensstrom aufgebaut zu haben, damit du theoretisch nicht mehr arbeiten gehen müsstest. In der Folge gestern sind wir die ersten 3 von 5 Schritten vom Christian durchgegangen und jetzt hier in dieser Folge gehen wir dann die Schritte Nummer 4 und 5 durch. Das heißt, wenn du die Folge gestern noch nicht gehört hast, dann hör dir auf jeden Fall erstmal die Folge von gestern an, damit du auch die ersten 3 Schritte kennst und heute dann das große Finale, die Schritte Nummer 3 bis 5. Wenn du übrigens Leute kennst, für die dieses Thema hier auch spannend, hilfreich oder wertvoll sein könnte, dann würde ich mich total freuen, wenn du diese Folgen hier oder natürlich auch grundsätzlich den Machen-Podcast weiterempfehlen würdest. Dafür kannst du einfach zum Beispiel aus deiner Podcast-App heraus den Link versenden per WhatsApp oder natürlich gern auch einfach Freunden, Kollegen, Bekannten vom Machen-Podcast erzählen. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Christian. Welche Stellschrauben gibt es da jeweils? Und wie kann man es vielleicht doch hinkriegen, 1.000 Euro im Monat zurücklegen zu können?
Ja, genau. Also das habe ich jetzt auch schon mit einigen durch. Also ich habe auch teilweise Gespräche gehabt, wo Menschen, und da schlagert man manchmal mit den Ohren irgendwie 8.000, 9.000 Euro im Monat und nichts beiseite legen, weil sie das alles ausgeben. Da hat man natürlich großes Potenzial, weil da ist es sehr einfach, was freizumachen. Aber wenn wir jetzt umgeschlossen irgendwie nur, ich sage es wirklich nur, 2.000 Euro ist viel Geld. Wer 2.000 Euro verdient, kann, glaube ich, sehr, sehr glücklich sein und ist, glaube ich, in 5% der Menschheit, oberen 5%. Aber für die Strategie eben ist es erstmal ein bisschen weniger. Ich muss mal gucken, führt man ein Haushaltsbuch vielleicht mal? Ich würde es jetzt nicht für ewig empfehlen. Ich habe das auch, mache das immer mal wieder, um einfach auch meine, so ein Benchmark für mich zu checken. Aber so 1-2 Monate sowas mal durchzuziehen und zu wissen, wo geht denn das meiste meines Gelds hin? Und oft merkt man dann, oh, okay, der Kaffee jeden Tag, die 4 Euro irgendwie bei Starbucks sind doch irgendwann mehr. Ich will, wie gesagt, ich will den Leuten nur Impulse da geben. Ich möchte nicht, dass man irgendwie in das Käse lebt oder sowas. Für viele ist der Kaffee sehr, sehr wichtig und sagen, okay, das ist, was ich mir am Tag gönne und das macht meine Produktivität mal 2 irgendwie. Dann ist das natürlich wieder quasi ein Investment, so muss man halt für sich dann so ein bisschen gucken. Ja. Aber Haushaltsbuch finde ich sehr, sehr cool. Also auch so mal die Abos, die Verträge mal zu checken, sind so Quick Wins. Nutze ich dann irgendwie noch irgendwie die Verträge, Mobilfunkverträge oder so. Manche haben dann auch irgendwie 50-Euro Verträge. Die gibt es mittlerweile sehr, sehr günstig. Also sowas sind halt Quick Wins. Ja, genau.
Und auch hier, das fängt dann halt auch irgendwann wieder an, Spaß zu machen, ne? Also im Prinzip diesen Konsumkick, den man sich ja schnell mal abholen kann, was weiß ich, wenn man jetzt irgendwie sich vielleicht, wenn man auf Klamotten steht und sich dann irgendeine tolle neue Hose gegönnt hat, so diesen kurzen Konsum-Endorphinschub, den man dann bekommt, oder was weiß ich, wenn man sich jetzt irgendwie ein krasses Auto kauft oder sonst irgendwas, den kann man auch ersetzen durch den Investitions-Euphorie-Schub. So, das kenne ich auch ganz gut, so, wo man sich dann wieder denkt, so, ah, geil, schon wieder, was weiß ich, 100 Euro in Kryptos investiert. Das kann eigentlich einen sehr ähnlichen Endorphinschub auslösen, ne? Und das ist ja wahrscheinlich auch das, was du dann so im Schritt 1 auch so ein bisschen mit diesem Investoren-Mindset noch mit abdeckst, ne?
Absolut, genau. Also ich habe das mal so, ich weiß nicht, ob es den Begriff gibt, aber so Spargier. Also ich habe bei mir auch dann irgendwann gemerkt, ah cool, mir macht das richtig Spaß. Und auch so Investor-Kick oder bei mir ist auch so Investor-Konsum quasi. Also bei mir ist so, wenn ich eine Wohnung kaufe oder irgendwie mal wieder irgendwas außer der Reihe kaufen kann, irgendwie Kryptowährung oder irgendwas, denn das ist für mich mittlerweile noch ein viel geileres Gefühl. Ich war ewig schon nicht mehr shoppen, brauche keine Klamotten irgendwie. Für mich gibt es gar nichts mehr, sondern ich kaufe es nur noch, wenn es wirklich nötig ist, weil ich die Sachen einfach dadurch ersetzt habe und die einfach für mich viel cooler sind. Wenn ich weiß, ich investiere jetzt in was, was mir entweder sofort irgendwie ein Zusatzeinkommen generiert oder ich weiß, in 10 Jahren habe ich dann eben den Zusatzeinkommen, was mir dann das Leben viel, viel einfacher macht, Flexibilität gibt. Ich kann irgendwo reisen, wo ich es vielleicht sonst nicht hätte können oder mir Sachen erlauben, die ich sonst vielleicht nicht hätte machen können.
Wenn man sich das Ganze mal so psychologisch betrachtet, ist es ja beim Konsumkick in der Regel halt so, dass man ja schon so ein dieses Zukunftsbild vor sich hat und sich darauf einfach freut, weiß ich nicht, wie man jetzt mit dem Porsche am Jungfernstieg entlang cruist oder wie man, was weiß ich, in seiner schönen neuen Daunenjacke durch den Winter stolziert, so, ne? Also im Prinzip, so, das ist ja immer so diese, der Kick entsteht ja eigentlich aus der Zukunftsvision von sich selbst durch dieses Produkt, was man sich vielleicht jetzt gerade gegönnt hat. Und genau so kann man es ja auch hier wieder übertragen, ne? Dauert halt vielleicht nur dann irgendwie 9 Jahre statt 9 Tage, bis ich zum ersten Mal sozusagen dieses Zukunftsbild von mir habe, aber ist natürlich auch einfach ein geiles Zukunftsbild, zu wissen, hey, so um Kohle brauche ich mir irgendwie in 10 Jahren keine Sorgen mehr zu machen und theoretisch kommt es einfach so passiv rein und ich habe die Wahl, genau nur noch das zu tun, was mich halt auch wirklich erfüllt und was mir Spaß macht und da gibt es dann natürlich auch ein richtig, richtig cooles Zukunftsbild von sich selbst, was man sich da malen kann.
Das Problem ist halt, oder die Herausforderung bei Menschen ist halt das Gehirn. Es ist halt sehr, sehr kurzfristig belohnungsorientiert, was, glaube ich, in der ganzen, also im Business so ist und im Fitnessbereich, in jedem Bereich ist es eigentlich so. Das ist, wenn man das abschalten kann, diesen Motivation Monkey quasi, nennen es ja viele, wenn man den auf langfristig so ein bisschen hinkriegt, entweder durch ein System, was man sich selbst aufbaut oder durch irgendwelche Tiny Habits, lese ich gerade ein Buch, irgendwelche Dinge, die man jeden Tag tut und die man sich einfach als Gewohnheit einschafft, wird es einfacher. Und wenn man dann, die Kurve ist ja tatsächlich exponentiell, also die jetzt ganz lange passiert dann nichts und man merkt nichts und das nach dem Jahr hören dann mal viele auf, auch gerade bei Training oder sowas. Wenn man da dranbleibt, das ist unbeschreiblich cool. Also
Damals im Volkswirtschaftsstudium hieß das immer der abdiskontierte Zukunftsnutzen. So, je weiter irgend sozusagen ein Reward auf der Zeitskala wegliegt, desto mehr diskontiert man den eben auf den heutigen Tag ab und desto weniger wert wird er jetzt dann sozusagen für mich als Mensch. So, das ist, wie du sagst, das Gleiche mit gesund ernähren und Sport machen und so weiter und so fort. Ja.
Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel als Beispiel dazu, ich habe jetzt bei mir ist ein Mieter ausgezogen, weil er jetzt eine neue Wohnung gefunden hat und einen Job und so weiter. Und ich habe jetzt aber überlegt, okay, mache ich da jetzt eine Ferienwohnung rein? Jetzt dachte ich, okay, na gut, ich kann jetzt damit eine weitere Miete generieren. Die Wohnung hat mir schon, glaube ich, 150 Euro ungefähr oder 200 Euro positiv jeden Monat generiert. Oder nutze ich da jetzt ein anderes Konzept? Und ich hatte zum Beispiel ungefähr so 8.000 oder 9.000 Euro jetzt bereit für was anderes, teilweise auch für mal wieder Konsum so ein bisschen bereitgelegt und ich habe dann gesagt, okay, nee, geil, ich nutze das jetzt, um was Neues zu lernen, nämlich Ferienwohnungen und so Kurzzeitvermietung und nicht mitten in der Stadt, da ja, ist ja eh schwieriger, aber jetzt wirklich auf dem Land ist es bei mir und habe das dann genutzt, eben für mich als Bildung, aber halt auch für die Zukunft und ich weiß, dass ich da nach Corona vermutlich mehr als die 200 Euro Cashflow haben werde und das musste ich jetzt erstmal mich kurz zurücknehmen, aber ich weiß, cool, in einem Jahr habe ich da vielleicht 500 Euro jeden Monat von oder 600, 700 Euro jeden Monat von, was natürlich echt Spaß macht dann.
Richtig cool. Alright, jetzt haben wir schon die ersten Dollars und Franken und Euros in ETFs und Aktien investiert. Schritt 4, was folgt?
Genau, also ich bin großer Freund von Immobilieninvestments, einfach weil die genau mit diesem Mindset-Thema, auch mit diesem Langfristding, auch vielen das leichter macht einfach. Wenn ich so ein Ding kaufe, dann ist es ja erstmal meins und ich kriege das nicht so leicht wieder weg und ich kann das nicht so leicht wieder abstellen oder so, was natürlich für viele erstmal ein Nachteil ist. Ich finde es als ultra großen Vorteil, weil es zwingt einen quasi zum Sparen. Also und ich meine jetzt auch nicht dieses Sparen zum, was viele so Immobilienvertriebe nutzen, die dann sagen, guck mal hier, du kannst jetzt hier eine Immobilie kaufen, die da zahlst du aber 350 Euro jeden Monat drauf. Kann man, glaube ich, als richtig gut verdienender Arzt machen, der sich darum nicht kümmern möchte, der sagt, okay, ich möchte hier irgendwo investieren, möchte damit nichts zu tun haben, ich habe eh 3.000 Euro rumliegen, mach 2, 3 Immobilien davon und dann ist der glücklich so. Das ist jetzt nicht die Variante, die ich nutze, aber generell hat man ja eine Tilgung in dem Kredit, in der Kreditrate und die fällt ja jeden Monat fällig und im Idealfall macht es der Mieter halt für einen. Man muss halt ein Idealinvestment tätigen. Und da gebe ich auch mal einen Tipp. Das ist nicht so viel, wie viele mal denken. Manche denken, ich muss für eine kleine Wohnung irgendwie ultra viel Eigenkapital mitbringen. Das ist gar nicht so. Also das ist je nach Marktlage natürlich so. Gerade muss man wieder ein bisschen mehr mitbringen als vorher. Aber als Beispiel mal, ist jetzt aber auch kein Hin für die erste Wohnung. Ich habe zum Beispiel eine Wohnung gekauft für 400.000 Euro, glaube ich. vor 2, 3 Jahren, und da habe ich nicht einen Euro als Eigenkapital mit einbringen müssen. Wie gesagt, geht nicht am Anfang, aber darauf kann man ja hinarbeiten, dass man sagt, okay, ich kaufe jetzt mal 2, 3 Wohnungen. Die Banken lernen mich kennen, die wissen, okay, was für coole Immobilien ich hinkriege, welche ich finde. Und bei der dritten, vierten kann man ja mal fragen, guck mal hier, die laufen gut, da ist sogar, die sind sogar günstiger eingekauft, da ist ein bisschen Puffer noch zum Markt hin. Können wir jetzt die nicht sogar ohne Eigenkapital machen? Kann man noch ein bisschen schneller wachsen? Tipps für den Anfang, genau, dranbleiben und einfach suchen. Also vernünftige Suchagenten aufsetzen, und dann nicht versuchen, in 2 Wochenenden irgendwie eine Wohnung finden zu wollen. Das wird nicht funktionieren. Das ist genau daher kommt nämlich auch dieser Gedanke von vielen, ja, heute findet man ja gar nichts mehr. Nee, wenn ich so suche, finde ich auch nichts. Ich finde immer lustig, das bringe ich immer so ein bisschen als Beispiel, der Deutsche guckt mehr nach oder länger und intensiver nach Autos oder Fernseher, beschäftigt sich damit teilweise Wochen, Monate lang und kennt jedes Modell auswendig und jeden Preis und was das kostet und was dieses extra kostet oder so, und erwartet dann irgendwie innerhalb von 2 Wochen irgendwie dann eine lohnenswerte Immobilie zu finden. Das funktioniert eben nicht. Also wenn man genau das Gefühl hat wie beim Fernseher, dass ich weiß, okay, in dem Bezirk habe ich die und die Preise und die Zustände ungefähr grob. Man muss jetzt auch kein Objektprofi werden oder Bausachverständiger, aber so ein grobes Gefühl von dem Markt. Wenn man das hat und dann einfach dranbleibt, dann kann man eigentlich dagegen fast nichts unternehmen, dass man eine gute Wohnung findet. Ja.
Ja, das heißt, du würdest Wohnungen auch, wenn ich jetzt hier nach dem System deiner Schritte anfange zu investieren, dann würdest du die jetzt auch nicht unbedingt für meinen Eigenbedarf kaufen, ja, sondern du würdest sie schon als Vermietinvestmentobjekt nutzen, richtig?
Absolut, also sogar vorrangig. Ich würde sogar dagegen empfehlen, sich als erstes für sich was selber zu kaufen. Also wir haben uns auch was gekauft jetzt, aber das war halt erst jetzt quasi ich glaube, 17. Objekt ist jetzt für uns mal gewesen. Wobei das auch mit dem Investor-Hintergedanken ist. Also das ist einfach gu einen guten Deal gemacht. Trotzdem eine schöne Wohnung, weil wir aus der alten eh raus wollten. Genau, aber am Anfang. Eigenheim ist immer schwierig. Man macht sich so ein bisschen die Bonität kaputt, weil es eben kein Investment, ist, weil man kriegt ja keinen Cashflow raus. Also es zahlt ja nicht jemand für einen, sondern von meiner Haushaltsrechnung, die ja zum Beispiel 2000 Euro, 3000 Euro sind, was ich als Gehalt kriege, gehen jetzt erstmal 500 oder und viele übernehmen sich dann auch. Das kommen wir gleich nochmal dazu, an Geld ab, was mir aber nichts generiert irgendwie. Plus ich kann es nicht steuerlich nutzen und spricht ganz viel eigentlich dagegen, erstmal das am Anfang zu machen. Und was ganz viele auch vergessen, leider, oft lebt man über seinen Verhältnissen. Also wenn ich mit 3000 Euro Gehalt mir dann irgendwie für 600.000 Euro ein Haus baue, mit inklusive Grundstück, das passt halt leider nicht zusammen. Also da muss man halt entweder weitergucken oder erstmal vielleicht sich lieber ein bisschen Cashflow aufbauen mit 2, 3 anderen Wohnungen. Man muss ja nicht gleich 17 holen, in kürzester Zeit, so wie ich. Aber so, mal 2, 3 Wohnungen zu holen, dann sagt auch eine Bank, ah cool, da sind ja schon Assets da, also da sind ja schon Cashflow generierende oder Einkommen generierende Dinge da, die auch ein bisschen Unsicherheit geben, und da kannst du gerne auch mal ein Haus bauen oder so. Das ist natürlich kein Thema.
Das heißt, jetzt hier, um nochmal bei unserem Beispiel zu bleiben, nehmen wir an, ich kann 1000 Euro im Monat investieren. Mal ganz grob über den Daumen gepeilt, wie viel würdest du davon in ETF schieben und wie viel würdest du davon für eine Immobilie investieren?
Genau, also wie gesagt, es kommt halt so ein bisschen auf das Ziel an, aber ich würde schon sagen, also jetzt um es breitenmäßig mal zu empfehlen, dass man sagt, irgendwie 300 Euro so ETF vielleicht, 300, 400 Euro, 500 Euro vielleicht, dann für Immobilien reserviert, und da würde ich es dann halt auch machen. Entweder spart man das, je nachdem, wie viel man investiert, in den ETF rein und in den extra ETF, holt es dann raus, oder man hat es halt einfach Cash. Cash ist auch nicht immer schlimm, also solange es nicht ultra viel ist, was man auf der Bank liegen hat. Und wartet dann, bis man so 3, 4, 5, 6, 10.000 Euro hat und kauft sich dann die erste Wohnung. Auch ein
Und
kleiner Hack,
das
wie
wäre
gesagt,
dann
braucht.
das, dann hat man das sozusagen für den Eigenkapitalanteil zurückgelegt, ne? Den die Bank dann in der Regel noch irgendwie sehen will. Und dann hat man das Cash da liegen oder halt vorher ein ETF und kann es dann abheben. Und dann sozusagen die Tilgungen, die finanziert der Vermieter selbst, ja? Das sollte dann schon gegeben sein, oder?
Genau, das ist schon mein Anspruch auch an eine Immobilie im Prinzip. Es muss nicht von Tag 1 sein. Oft muss man erstmal vielleicht noch ein bisschen was optimieren oder vielleicht sind die Sachen schlecht vermietet und schlecht vermietet im Prinzip von heißt, ja, der Markt sagt zum Beispiel, weiß nicht, 10 Euro pro Quadratmeter und man ist jetzt bei 6 oder so. Was natürlich super Chance für uns als Investor ist, ohne jetzt irgendwie der Miethai zu sein, aber eine faire Marktmiete ist aus meiner Sicht ganz normal. Sehen viele anders, aber ich gehe ja auch nicht zum Bäcker und sage, ich möchte jetzt den Preis von vor 10 Jahren haben. Finde ich auch nicht fair, weil im gleichen Haus kann vielleicht jemand wohnen, der vielleicht die 10 Euro bezahlt. Und warum ist es denn fair, dass ich da jetzt, nur weil ich jetzt länger drin bin, eine sehr günstige Miete habe? Auch wieder eine politische Diskussion, aber das sind halt so Potenziale, die man halt nutzen kann. Kann man ja auch in Einvernehmen mit dem Mieter machen. Vielleicht sieht er ja auch Probleme und möchte gerne was gemacht haben. Und da sage ich, okay, cool, einigen wir uns auf die und die Miete. Dann kann ich auch wieder was investieren. Und so ist es ja auch ein Geben und Nehmen. Und bisher hat es bei mir auch immer gut funktioniert.
Alright.
Genau.
So, jetzt gibt es ja viele, die sagen, okay, hier Immobilienpreise eh schon krass hoch und ist das nicht eine Blase und wird das Ganze nicht sozusagen in Kürze platzen? Und jetzt sagst du, nö, wenn man einen vernünftigen Suchagenten und so weiter aufsetzt, dass man dann schon noch immer genau diese Schnäppchen findet, nach denen wir jetzt ja hier suchen. So, wie mache ich das denn? Wonach suche ich denn überhaupt? Also wie baue ich mir denn so einen Suchagenten auf und wo mache ich das technisch überhaupt? Und nach was gucke ich? Also woher weiß ich das, dass es jetzt vielleicht eine Immobilie ist, die noch irgendwie ein Schnapper ist?
Ja, also man muss sich erstmal mit den Marktpreisen vertraut machen. Und das geht ganz, ganz einfach. Also am einfachsten mit zum Beispiel Homeday, mit dem Preisatlas. Das ist ein ganz guter Tipp, den kennen viele auch noch nicht. Da kann man eigentlich in größeren Städten oder größeren auch Kleinstädten geht es auch noch, glaube ich, sogar teilweise auf, ja, bis so in Dörfern funktioniert es teilweise auch, in Kern zumindest, dass man mal so eine Idee kriegt. Da steht dann zum Beispiel, was muss ein Mieter pro Quadratmeter ungefähr zahlen, da weiß ich ungefähr schon, was für eine Miete kann ich nehmen und was für einen Quadratmeterpreis, Kaufpreis kann ich da haben. Wenn der da sagt, 2000 Euro den Quadratmeter und ich finde was eben 3000 ist, dann würde ich da die Finger von lassen, weil es einfach zu viel ist. Also das ist wie beim Auto. Ich kaufe ja einen VW Golf, 10 Jahre alt, kaufe ich ja auch nicht für 10.000 Euro oder 15 Euro. Ich weiß nicht, was der kostet, aber sondern der hat ja einen Marktpreis. Es gibt ja diese Schwackeliste oder sowas, weiß ich nicht. Also, genauso würde ich es da auch sehen. Also ich gehe da rein. Am Anfang würde ich vielleicht erstmal mir überlegen, ja, wo will ich denn überhaupt investieren? Muss ich da in der Nähe sein? Ist bei mir in der Nähe, ist das überhaupt einfach? Zum Beispiel, wenn ich jetzt in München City wohne, würde ich erstmal überlegen, ob es vielleicht der richtige Markt auch ist. Ist halt schwieriger, ne? Also wenn ich aber in Berlin wohne, würde ich jetzt vielleicht ja auch nicht in Prenzlberg investieren wollen, sondern vielleicht eher lieber am Rand, Speckgürtel oder in Gegenden wie Lichtenberg oder sowas. Man muss sich halt so ein bisschen seinen Markt finden. Ne? Das dauert am Anfang vielleicht ein paar Wochen, wo man mal sagt, okay, ich gucke mir jetzt mal 2 Stunden diesen Markt an. Das ist ja natürlich nur eine Momentaufnahme. Kann auch sein, dass zu dem Zeitpunkt da nichts ist. Deswegen muss man immer mal wieder gucken und guckt sich die Marktpreise an. Bei Marktpreisen ab 4.000 Euro wird es für viele Konzepte oder viele zur Vermietung schon schwierig. Also klar, 4.000 Euro in München City ist wahrscheinlich wieder geil, wenn man da auch wieder hoch vermieten kann. Aber jetzt mal so als Daumenregel
Okay.
muss man halt je nach Lage immer dann gucken.
Ja. Das heißt, im Prinzip ist es dir egal, ob da jetzt vielleicht eine Immobilienblase vorliegt oder nicht, weil solange diese Rechnung aufgeht, dass ich mit den Mieteinnahmen meine Tilgungsraten vernünftig gecovert kriege, ist es eigentlich egal, oder?
Ja, gut. Also kommt wieder auf die Lage an. Also ich würde mir auch so Lagen angucken wie Chemnitz zum Beispiel. Das ist für viele sehr interessant, aber als Anfänger würde ich da jetzt erstmal gucken, weil da hat man ein bisschen mehr Leerstand. Wenn jetzt zum Beispiel der große Autobauer da weggeht, kriege ich da vielleicht ein kleines Problem. Ansonsten sehe ich eine Blase, also ich sehe auch keine Blase bei uns. In Deutschland war das jetzt bloß eine Aufholbewegung von den Preisen. Also das wollen auch wieder viele nicht hören, aber es ist tatsächlich so gewesen. Also bei Immobilien ging es, glaube ich, seit 2000 oder so, ging es nur schräg. Also da ist nichts passiert mit den Preisen. Deswegen hat man ja auch Anfang 2000er und 2000 bis 2010, glaube ich, noch sehr, sehr gut und günstig kaufen können, weil da halt nichts passiert ist. Und das sagt halt aber auch viele, sagen mal viele gar nicht. Jetzt sind viele da, oh, hast so gehypt und so teuer und so. Wenn ich aber jetzt mal mit Berlin, mit London vergleiche oder anderen Großstädten, die lachen über solche Preise. Also auch wenn es, ja, muss man halt ein bisschen gucken, dass das halt irgendwie fair bleibt und dass da nicht Leute wie in London irgendwie halbe Straßenzüge leer stehen, weil es halt nur noch Investmentobjekte ist, die auf die Wertsteigerung spekulieren. Das würde ich im Übrigen auch nicht so unbedingt empfehlen, also gerade nicht am Anfang. Wertsteigerung da zu nutzen, um irgendwie Rendite zu machen, sondern aus meiner Sicht muss eine schwarze Null da sein, also mindestens mal, dass sich das selber abzahlt. Das ist super
Ja.
cool schon. Wenn es mal minus 50 Euro sind, wenn man die tragen kann für mal ein paar Monate und man weiß, okay, ich bin jetzt mit der Miete noch nicht an der Grenze,
Ja.
dann ist es auch okay. Ja,
Aber dann brauche ich
sowas.
zumindest eine Aussicht darauf, dass ich die Miete dann über kurz oder lang erhöhen kann. Entweder mit den bestehenden Mietern oder mit neuen Mietern, richtig? Weil sonst würde ja hier unser Ziel nicht aufgehen, dass ich
Absolut.
meine 2,5K netto nach circa 9 Jahren dann jeden Monat daraus haben will.
Ja, da muss man halt gucken. Man kann in angespannten Wohnlagen, glaube ich, alle 3 Jahre 15% erhöhen. Mit Mietspiegel und so weiter muss man halt dann beachten. Aber wenn man jetzt bei HomeDay zum Beispiel guckt und da ist die Miete theoretisch laut Markt bei 10 Euro und ich bin bei 7 zum Beispiel, dann kann ich ja noch relativ easy da auf 10 Euro anheben. Und wenn man da 50 Euro nur noch offen hat, kann man sich ja ausrechnen. Da ist man da relativ schnell wieder dann bei 50 Euro positiv oder 100 Euro, 150 Euro positiv. Und oft kann man dann, wenn man entweder mit dem Mieter spricht oder manchmal hat man dann auch einfach mal pures Glück. Also ich hatte jetzt auch ein, zwei Mal so, dass einfach die Leute ausgezogen sind, ganz normal. Also ich will da niemanden rausbringen oder so. Das ist nicht meine Art. Manchmal hat man einfach Glück und ziehen Leute aus und man kann dann einfach ad hoc dann einfach schon direkt erhöhen, hat dann auf einmal 100, 500 oder 100, 200 Euro mehr, was dann natürlich cool ist. Ne?
Okay, und da muss ich noch immer so einen Puffer mit einplanen im Sinne von, was weiß ich, wenn das Dach kaputt geht oder die Leitungen oder der Mieter irgendwie, der tropfende Wasserhahn und so weiter und so fort, oder?
Absolut, das ist in der Kalkulation, die ich immer mache, aber meistens immer mit drin, mit eingerechnet. Also ich habe so eine Instandhaltungsrücklage, nennt sich das, je nach Objekt, je nach Haus und was da so zu tun ist. Also wenn man nur eine Wohnung kauft in einem Haus, macht die WEG, also die Verwaltung, das sowieso automatisch. Man zieht mit der Miete bzw. mit dem Hausgeld immer schon einen kleinen Betrag ein fürs Haus. Ich würde dann selber nochmal pro Quadratmeter, weiß nicht, manche sagen 10, 20, 30, 50 Cent pro Quadratmeter pro Monat oder Jahr, muss ich jetzt überlegen, nochmal zurücklegen. Ich mache es einfach automatisiert. Bei mir ist so, ich lasse das Geld, wenn es positiver Cashflow ist, anwachsen. Ich habe da ja pro Wohnung ein Konto. Lass es anwachsen bis 5, 10, 15.000 Euro, je nachdem, wie groß die Wohnung ist, je nachdem, wo ich denke, oh, kann da etwas Großes kommen oder nicht. Und nehme erst dann was raus. Also das,
Okay,
ja.
verstehe. Alright. Ja, okay, cool.
Genau.
So, fünfter Schritt. Wir haben schon gehört, es gibt noch ein Plus eins vielleicht sogar noch danach. Aber erstmal Schritt Nummer 5. Jetzt habe ich meine 1000 Euro netto, die ich investieren kann, habe ich jetzt schon zu 30% grob in ETFs angelegt und zu 70% mir zurückgelegt, um damit per Eigenkapital eine Immobilie finanzieren zu können. So, was kommt jetzt? Schritt Nummer 5.
Also ich würde von den 70% jetzt vielleicht nochmal die 10 abnehmen für den Schritt 5, genau. Aber je nachdem, also das wären die Kryptowährungen aus meiner Sicht. Und für viele ist es manchmal noch so ein bisschen, ja, es ist sehr risikoreich oder es ist nicht zu neu oder ach, das ist doch alles nichts, das Internet wird sich nicht durchsetzen, so in dem Stil. Glaube ich eben nicht. Und ich glaube, als Investor sollte man sich dem auch nicht verschließen. Und das sind ja Investoren, die wir jetzt hier hoffentlich bald auch mit haben. Und da muss man sich einfach Kosten Nutzen ausrechnen und Risiko natürlich mit reinnehmen. Und bei Kryptowährungen ist es aktuell so, dass ich meine, Bitcoin und die großen Währungen, Ethereum, Bitcoin und so weiter, gibt es jetzt schon fast 10 Jahre. Sogar schon über 10 Jahre, glaube ich, mittlerweile. Und wird mittlerweile immer noch weiter angenommen. Und man muss dazu sagen, dass Bitcoin ja immer noch nicht in der breiten Masse angekommen ist und trotzdem schon so einen immensen Wert und Nutzen hat, genauso wie Ethereum. Wir sind gerade noch immer noch ganz am Anfang im Prinzip, aber wir haben schon so eine Adoption bei großen Firmen, weil jetzt haben schon erste Staaten gesagt, wir lassen es als Staatswährung mit zu. Also es wird jetzt nicht ersetzt, zum Beispiel, ich glaube, El Salvador oder irgendwo war das, wo der Dollar deren Währung ist, was für die teilweise nicht so gut ist, weil die dann sehr, sehr abhängig sind von der Währung und die sagen, okay, wir wollen jetzt um diesen Nachteil zu umgehen, lassen wir eben auch noch Bitcoin zu als Staatswährung. Und das wird immer weitergehen. Also große Firmen werden da rein investieren und dadurch geht das Risiko eigentlich auch zurück, aus meiner Sicht. Ja.
Und was für eine Investmentstrategie fährst du dann da? Also worüber kommt da jetzt mein Einkommen nach den 9 Jahren? Also legst du einfach Geld rein, kaufst Bitcoin, Ethereum und Co., lässt es liegen Oder gehst du dann in solche Richtungen wie Staking, Lending etc., also verleihst deine eigenen Coins sozusagen wieder weiter oder beteiligst dich sozusagen an den Running Cost der Währung und kriegst dafür wieder sozusagen von allen Ownern einen gewissen Reward ausgezahlt, das wäre dann halt das Staking. Wie gehst du da vor?
Genau, also am Anfang würde ich erstmal nur empfehlen, weil Lending, Staking, das sind alles tolle Sachen, mache ich auch, kann man dann auch später nochmal machen. Aber ich würde am Anfang erstmal sagen, okay, ich nenne es mal so Füße nass machen, erstmal mit dem Ökosystem überhaupt sich zu beschäftigen, dass man sagt, okay, ich muss jetzt da kein Profi drin werden, aber zu wissen, was Adressen sind, also Kontonummern quasi, was Exchanges sind, was verschiedene Währungen sind, was eine dezentralisierte Exchange ist zum Beispiel, was DeFi ist, was Bitcoin an sich vom Konzept her macht und sagt und machen will, genauso Ethereum und die großen Währungen eben, damit sich mal zu beschäftigen mit den Projekten und zu verstehen, wie funktioniert das? Also wie kriege ich Euro erstmal in das System rein, also in die Währungen umgetauscht? Wo lege ich die denn hin? Ganz wichtiger Sicherheitsaspekt, dass man da auch langfristig weiß, okay, wie store ich diese Währung halt auch wichtig, weil was ein Riesenvorteil ist von Kryptowährungen ist, du bist deine eigene Bank, ist aber auch gleichzeitig ein Riesennachteil, weil du kannst nicht irgendwo anrufen und sagen, guck mal hier, ich habe jetzt hier falsche Kontonummer, Geld ist dann weg, funktioniert dann nicht. Glück kannst du noch haben, wenn es eben auf einer Exchange liegt und da irgendwas schief ist, aber wenn du da irgendwas falsch überweist, dann sagen die auch, du, dein Thema. Und das sollte man halt eben genau wissen. Es ist alles halb so wild, wenn man sich halt damit beschäftigt. Ich würde jetzt aber nicht auf irgendjemanden hören irgendwie und sagen, der sagt, ja, hier kauft doch da mal Bitcoin oder macht da mal ein Investment oder kauft doch da mal vielleicht irgendwie dir nur den Coin oder so. Den habe ich jetzt gehört, der soll super toll sein. Das muss man nämlich auch wissen. Im Kryptobereich sind gerade, und da kommt, glaube ich, auch dieser schlechte Ruf her, sind immer noch, glaube ich, viele Räuber und Banditen unterwegs, die sehr viele Scams, nennt sich das da, betreiben, um eben schnell an das Geld von anderen zu kommen, weil es da halt noch sehr, sehr unreguliert ist. Und was ja, wie gesagt, eben der Vorteil ist, weil man das halt auch in Länder, die halt unbanked sind, so nennt man das zum Beispiel in Afrika, in Teilen, in Ländern, die haben gar keinen Zugang zu Banking, können gar nicht sich Kredite nutzen, die können gar kein Geldsystem nutzen, so wie wir. Und das ist schon mal ein Riesennachteil in sich. Und durch diese Technologien funktioniert das, weil die meisten haben zwar wenig Geld, haben aber zumindest mal auf ihren Smartphone oder sowas als Familie oder so und können dadurch schon an diesem Geldsystem teilhaben. Und was ich immer noch einen der größten tollen Vorteile dadurch finde, weil du demokratisierst eigentlich das Finanzsystem, also ein bisschen auch globaler zu denken. Und das ist für mich auch die große Chance und warum ich das Risiko, was schon klar da ist, auch in Kauf nehme. Ich aber sage, okay, das ist Risiko-Nutzen bzw. Risiko-Rendite-Verhältnis ist da sehr, sehr gut aus meiner Sicht. Also es gibt, glaube ich, kein anderes Investment aktuell, was da so gut ist. Also da kann man sich auch gerne mal ein oder andere Video von dem Dr. Julian Hosp angucken. Der erklärt es auch ganz gut, viele dieser Themen. Genau.
Und da, klar, ne, da ist natürlich so ein bisschen dieselbe Diskussion wie bei den Immobilien so. Ist das nicht schon alles viel zu hoch bewertet? So, ist das nicht schon eine krasse Blase? Kann das überhaupt noch höher gehen? Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, sagst du da ist durchaus noch Luft nach oben. Klar, kann immer sein, dass so ein Ding in sich zusammenbricht und nichts mehr wert ist, ne? Das ist natürlich ein Risiko, welches besteht. Aber gerade wenn man jetzt gerade eben auf die beiden großen populären Tokens geht, Bitcoin und Ethereum, da würdest du sagen, da kann es sich auf jeden Fall lohnen, dieses Risiko einzugehen,
Ja.
weil da sozusagen auch noch massive Chancen drinstecken, ja, in den beiden.
Absolut. Also ich vergleiche das mal mit meinem Einstieg. Ich habe, glaube ich, 2016 das erste Mal mich damit beschäftigt und ist ja nur auch schon 5 Jahre her und viele sagen dann immer mittlerweile, ja, du hast ja Glück gehabt und alles. Und ich kenne ja dieses eine Meme-Bild, wo irgendwie, ja, da ein Crash und dann dieses kleine Comic-Männchen ist dann irgendwie, hat dann überall Wunden und keine Ahnung. Und dann steht davor jemand, ach, du hast ja Glück gehabt mit deinem Bitcoin-Preis und so weiter. Aber man vergisst immer, dass in der Zeit auch richtig viel passiert ist. Klar hatte ich einen günstigen Preis. Jetzt lecke ich, glaube ich, ein bisschen. Ah, sorry. Genau, da hatte ich einen
Alles gut.
günstigen Preis. Aber ich hatte auch ein viel höheres Risiko. Also wenn man jetzt damals den Preis heute vergleicht, natürlich, ich habe teilweise für 1000 Euro Bitcoin gekauft irgendwie, wo viele jetzt sagen, ah krass, richtig cool. Hatte aber auch damals, weil es noch nicht so adaptiert war, generell das Ökosystem, diese Währungen, hatte auch ein viel höheres Risiko. Aus meiner Sicht ist es jetzt ein viel tollerer Preis und jetzt viel bessere Zeit einzusteigen, weil es jetzt von großen Firmen, von großen Institutionen, von Staaten anerkannt wird. Das gab es damals alles noch nicht. Und damals, den ersten Bullrun, den ich mitgemacht habe, 2017, 18, war es auch so, ich habe investiert, 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 so wie ich es auch empfehlen würde, und dann erstmal warten und bin dann halt einfach aus Unwissenheit, ich kannte die Zyklen noch nicht so ein bisschen von den Kryptowährungen, habe das dann komplett durchgeritten. Also bis nach oben hatte dann irgendwie drei, vierfach, also vervierfacht, verfünffacht, richtig viel Geld quasi gehabt, theoretisch, bin dann aber auch wieder mit nach unten geritten. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt hast du aber zumindest mal noch das Geld von vorher. Hast jetzt ein Learning gehabt und ich wollte ja eh langfristig investieren. Und mittlerweile, ich habe diese Sachen teilweise noch, ist es halt von da an wieder, weiß ich nicht, 10, 15-fach gegangen und von daher bin ich da auch nicht sauer. Und auch wenn man jetzt vielleicht mal, ich habe jetzt jemanden gehabt, der irgendwie für 60.000 vor ein paar Wochen gekauft hatte, was ja das alte Hoch war, das ist mal wieder runtergegangen, hat er quasi fast sein Geld halbiert, weil es zwischenzeitlich mal bei 30, 35 war. Ich habe gesagt, hey, du, alles
Und
gut.
jetzt Investoren-Mindset, ne? Jetzt
Genau,
Investoren-Mindset.
jetzt
Jetzt nicht
nachlegen.
kalte Füße kriegen, rausgehen und sagen, Scheiße, 30.000 Euro verloren,
Ja.
sondern jetzt denken, geil, das Ding ist wieder auf 30.000, lege ich doch noch mal nach.
Und die Person hat ja jetzt auch einen Wissensvorsprung, weil was eigentlich immer schon so war, außer es geht auf null, was hier unrealistisch ist bei Bitcoin eigentlich. Klar, ist kleines Restrisiko und so. Aber ich habe einen Wissensvorsprung, es war schon mal bei 60.000. Und das hatte ich damals zum
Das ist
Beispiel nicht.
möglich.
Ich hatte, als ich das mal in Bitcoin Ethereum investiert hatte, dachte ich so 60.000, sag mal. Also das geht ja gar nicht. So,
Ja,
und jetzt weiß ich,
das
okay,
ist
es war schon mal
möglich.
da, also geht zumindest mal wieder dahin. Also da kann ich
Nice.
schon mal relativ sicher sagen, ja.
Nice. Übrigens, dazu folgen hier machen Podcast kürzlich. Folge 316, das ist die mit Peter Großkopf. Super, super cooler Typ. Da geht es um das Thema Blockchain, Bitcoin, Ethereum und Co. Nochmal wirklich von vornherein aufgedröselt für Anfänger erklärt und auch nochmal sozusagen die Technologie dahinter ein bisschen aufgedröselt, die Blockchain. Und 321, das ist die zweite Folge mit Peter. Da gehen wir dann auch ein bisschen tiefer in so Investmentgeschichten rein, gucken uns das Thema Decentralized Finance an, was du jetzt auch schon mal so ein bisschen angesprochen hast. Und klären auch dann so die Frage nach den Exchanges, also das, was du auch gesagt hast, zentralisierte oder dezentralisierte Exchanges, was kann da Sinn machen? Super, super cooles Gespräch mit dem Peter. Hört da auf jeden Fall mal rein. 316 und 321.
Ah, cool, brauche ich
Alright,
da erstmal
so.
gar nichts zu erzählen. Sonst hätte ich jetzt noch gerade
Du
Landing
kannst
Staking.
zum Beispiel nochmal das Thema zentralisierte versus dezentralisierte Exchange, wenn du möchtest. Erklären beziehungsweise deine Sicht auf die Dinge, würdest du Anfängern zum Beispiel sagen, zu diesen sogenannten zentralen Exchanges erstmal zu gehen? Also das sind dann halt solche Dinger wie Coinbase, Crypto.com, Kraken, Bison, wie sie alle heißen. Das heißt, im Prinzip technisch betrachtet verwalten die dann deine Coins für dich und sie liegen nicht bei dir sozusagen in deiner eigenen kleinen Wallet, die du in deinem eigenen Tresor einschließen kannst. Oder würdest du schon Anfängern auch sagen, macht lieber dezentralisiert alles und dann habt ihr die Coins auch wirklich bei euch wie so ein Goldstück in der Hand liegen und könnt es bei euch im Tresor sozusagen einschließen. Was würdest du da empfehlen?
Ich würde Kombinationen machen wahrscheinlich. Ich würde immer einen kleinen Betrag oder das heißt, jeder muss halt für sich so ein bisschen definieren, was viele sagen, das, was ich mit mir auch auf der Straße in meinem Goldbeutel rumtragen würde, lasse ich auf einer Exchange liegen. Ich bin da ein bisschen unkompliziert, also ich würde das schon noch ein bisschen erweitern, aber da muss jeder für sich halt eben sehen. Die Coins da auf jeden Fall auch, warum nicht? Ich würde es nicht komplizierter machen, als es vielleicht ist. Die Coins einfach dort auch kaufen, weil es halt einfach einfach ist. Also bei zentralen Exchanges, klar, man kann sich dann vielleicht on the fly oder währenddessen auch mal mit den zentralisierten beschäftigen, die ich dann vielleicht auch nutzen, wo ich immer noch einen Hint gebe, beziehungsweise man, dass darauf zu achten ist, jetzt gerade bei dezentralisierten Sachen, auch bei DeFi und Staking, Lending, dass man da aufpassen muss mit Steuern. Ich bin kein Steuerberater und da muss man halt auch je nach Land und je nach, wie man investiert, gucken. Aber da kann man zum Beispiel diese Steuerfreiheit von einem Jahr für die Coins, aber auch für die Gewinne dann verlieren und teilweise wird es auch irgendwie gewerblich. Man muss da ein bisschen gucken. Also da würde ich immer noch mal einen Steuerberater fragen.
Wie machst du das konkret? Also dokumentierst du einfach alles, was du so kaufst, verkaufst, was irgendwie so an Renditen reinkommt? Ziehst du das danach aus deiner Exchange raus oder wie machst du das konkrete Steuerthema? Weil es ist ja schon irgendwie nervig.
Ja, genau. Also die größeren Käufe, die dokumentiere ich selber nochmal auf in so Notizen. Aber ansonsten kann man ja auch bei den Exchanges dann so einen Export ziehen. Und was auch cool ist, cryptotax.io, glaube ich, ist eine Seite, die den Steuerreport rauszieht. Komplett, wenn, da musst du deine Adressen angeben. Also
Ah,
wenn du
okay.
zum Beispiel bei
Cool.
Kraken bist oder bei Weißen, dann gibst du da diese Adressen an. Und wenn du einen Ledger hast, dann auch nochmal Adressen und alle, die du halt besitzt. Und dann zieht er dir quasi einen Report aus,
Ah, okay, das ist
halt.
natürlich cool.
Und das musst du eigentlich in den Bus einen Steuerberater rüberschicken und der
Und dann
schickt das
hoffen,
ab.
dass der damit was anfangen kann.
Genau, das sollte schon so sein, ja. Genau.
Ah, okay, cool. Ja, alles klar. Sonst noch irgendwas, was dir wichtig ist zum Thema Kryptos? Zum fünften Schritt loszuwerden?
Ja, einfach mal anfangen. Also auch nicht glauben, man muss jetzt einen ganzen Bitcoin kaufen, sondern man kann auch einen kleinen Satoshi davon kaufen. Das ist ja die Mini-Währung von Bitcoin quasi. Was aus meiner Sicht auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich eher an Aufmerksamkeit gewinnen wird. Also man wird ja nicht mehr von dem Bitcoin reden, sondern weil das für viele Menschen dann zu weit weg ist, weil ein Bitcoin aus meiner Sicht wird mal eine halbe Million Euro wert sein.
Siehst du?
Und dann ja, kann man eh keinen ganzen Bitcoin mehr kaufen. Also jetzt zumindest nicht als Normalmensch. Deswegen kauft man dann eben 100 Satoshis oder so. Und dann ist es eben 0, aktuell 0,0001 oder 0,002 oder so Bitcoin. Und das ist auch voll okay. Also man muss halt mit der Transaktionsgebühr ein bisschen gucken, dass man nicht zu gering kauft. Also jetzt nicht 20 Euro kauft oder sowas, weil dann gerade bei Bitcoin sind die Gebühren da ein bisschen höher für die Transaktion selber. Aber
Würdest du da eigentlich auch
ansonsten.
einen Sparplan anlegen oder würdest du jetzt sozusagen alles, was, ja gut, ich meine, unsere Hypothese ist ja, wir haben 1.000 Euro im Monat zum Investieren, dann würde man auch einen Sparplan einfach machen, ne?
Ja, absolut. Also gerade wenn man sich mit in dem Ökosystem noch nicht so richtig wohlfühlt, dann ist das am sinnvollsten, finde ich. Weil nimmt man auch den Cost-Average-Effekt mit, wenn man dann langsam sich da mal so reinliest und auch sich so, und das ist auch eine Empfehlung, viele Informationsquellen nutzen, die auch gut sind. Ich würde jetzt nicht jedem 20-jährigen YouTuber irgendwie glauben und da muss man schon mal so ein bisschen auch gucken nach den Quellen. Und wenn man da mal so 5 bis 10 Quellen hat, wo man sagt, okay, die sind gut und man kann da auch irgendwie Twitter nochmal nutzen oder irgendwie einen YouTube-Channel, der irgendwie sinnvoll ist, dann auch mal jemanden, der da irgendwie eine Meinung dazu gibt, die in der Vergangenheit auch mal richtig war und der schon auch mehr als mal ein Jahr irgendwie, weil es sprießen ganz viele Influencer da mal raus, irgendwie gerade bei, wenn viel Preisbewegung ist. Ich würde mir jemanden suchen, der jetzt irgendwie schon 5 Jahre oder so irgendwie dabei ist. Und da auch schon ein bisschen fundamentales
Und
Wissen mitbringt.
da würdest du doch dazugehören, oder? Würdest du
Ich würde schon
oder nicht?
dazugehören.
Genau, alles klar. Perfekt.
Ja, genau. Also ich kann auch, wie gesagt, das ist, man muss halt so ein bisschen mal, genauso wie bei Aktien, da hat man leider nicht diese festen Zyklen. Das ist das Coole bei aktuell bei den Kryptowährungen. Man kann relativ gut abschätzen, wann es demnächst mal wieder gut abgeht, weil die Zyklen aktuell sehr, sehr wiederholt ja, vonstatten gehen. Es gibt so eine Art 4-Jahres-Zyklus, so grob, der dann so 4 Phasen hat, in so Akkumulierung, also wo dann wirklich Coins gekauft werden, das dann immer so ein bisschen dahin tröpfelt, dann mal so ein Vorbullmarkt, dann hat man einen Bullmarkt und dann hat man so einen Decline. Und wenn man diese Phasen mal so grob verstanden hat, man kann sich ja das mal in verschiedenen Kurven auch angucken. Und wenn man da Sicherheit drin gefunden hat, dann würde ich, ab dann würde ich eher empfehlen, tatsächlich sogar noch aktuell noch Market Timing zu ja, begehen, dass man sagt, okay, ich weiß jetzt, okay, wenn es jetzt mal wieder 20% runter ist, ist einfach ein guter Zeitpunkt. Klar, man trifft nie das komplette Low, man trifft auch nie das komplette High zum Verkaufen, aber das macht sich gut. Aber wenn man sich damit nicht so doll beschäftigen will, dann ist es voll auch okay, ist monatlich einfach 100 Euro. Zum Beispiel bei crypto.com funktioniert es ganz gut, Sparpläne da anzulegen. Genau.
Okay, cool. So, mal zusammengefasst, jetzt habe ich circa 60% meiner 1.000 Euro im Monat spare ich für mein Immobilieneigenkapital, dann 30% pro Monat Sparplan ETF, 10% Sparplan pro Monat in Kryptos. Wie gesagt, alles jetzt nur so ganz grobe Richtwerte, die ich dem Christian jetzt hier gerade so entlocken konnte. Und wenn ich das jetzt 9 Jahre lang mache, dann habe ich eine realistische Chance, dass ich auf, sagen wir mal, 2.500 Euro netto im Monat, sagen Renditen, passives Einkommen kommen könnte, wovon ich dann wiederum leben kann und in Frührente gehen kann.
Ja, denke ich schon. Ja. Also wie gesagt, je nachdem, wie halt die konkrete Verteilung ist, wie viel auch man gerade bei Immobilien vorankommt. Aber
ich meine, alleine wenn das zutrifft, was du hier gerade in einem Nebensatz gedroppt hast, nämlich dass du daran glaubst, dass so ein Bitcoin nochmal eine 500.000 wert sein könnte, wenn ich 9 Jahre lang eingezahlt habe und das Ding dann langsam aber sicher eine 500.000 wert wird, allein dann bin ich ja schon weit über den 2.500 im Monat, die ich dann irgendwie nach 9 Jahren hätte. So. Aber das ist natürlich die Chance, aber gleichzeitig natürlich auch ein großes Risiko. Das ist ja immer die Abwägung bei der ganzen Geschichte. So, jetzt hast du angedeutet, es gibt vielleicht noch einen 5-Punkt ersten, beziehungsweise noch einen 5-plus ersten Schritt, oder haben wir den gerade schon in irgendeinem der anderen Schritte?
Das ist quasi also das Portfolio, was man sich für sich schnüren sollte. Also wie gesagt, also ich habe gerade wenn Menschen verstehen, wie Kryptowährungen funktionieren, dann, weil für den einen Markt 10% Kryptowährung ist sehr, sehr viel tatsächlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, 45 wäre oder 50 wäre und auf meine Rente, dann da muss man ja schon dann gucken, dass man es bis zur Rente dann auch vernünftig schafft. Die meisten mit 45, 50 haben dann aber auch schon mehr Kapital. Da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, 10% ist schon sehr viel für eine Kryptowährung aus Sicherheits- und Risikogründen. Wobei ich persönlich jetzt wieder schon auch mehr reintun würde. Aber wenn jemand das verstanden hat, dann sagen die meistens, ach nee, dann mache ich eigentlich lieber ein bisschen weniger ETF, weil das ist ja eher langweilig. Klar, da kann ich in 10, 15, 20 Jahren mal richtig von zehren, aber jetzt möchte ich die Chance nutzen und mache lieber 20% zum Beispiel in Kryptowährung rein oder 30. Aber das muss man halt von sich aus so ein bisschen, muss man spüren quasi. Ja.
Was genau, also ne, das ist ja mal so ein bisschen das Thema auch, dass das Alter und theoretisch könnte es dann passieren, dass gerade in dem Moment, wo ich sozusagen auf die Rente angewiesen bin, wo ich nicht mehr arbeite, dass dann gerade in dem Moment irgendein Crash stattfinden könnte und auf einmal die Kohle nur noch halb so viel wert ist, wie wir vorhin gehört haben, ne? 50% kann durchaus passieren. Und dann würde ich das Ganze ein bisschen so austarieren, dass das Risiko dann etwas geringer ausfallen könnte. Bei diesen drei Assets, über die wir jetzt gesprochen haben, ETFs, Immobilien, Krypto, da wäre ja wahrscheinlich die vergleichsweise sicherste oder kurzfristig sicherste wären da wahrscheinlich die Immobilien, oder?
Ja, kurzfristig sicher, ja, vermutlich, weil die Miete ist ja immer da. Also wenn man vom Cashflow ausgeht, wenn man davon lebt, absolut Miete, weil die wird ja jetzt nicht einfach mal durch eine Krise, was passieren kann, ist natürlich, dass durch eine heftige Krise ein Mieter ausziehen muss oder so. Oder dass andere Sachen passieren, dass man Mieter verliert oder sowas. Muss man halt dann je nach Objekten gucken und wo die sind. Ne? Also wenn ich jetzt in Stadtlagen bin, dann glaube ich da eher nicht dran. Ja. Klar, bei dem Aktienmarkt ist es so, dass es, wenn ich jetzt mal eine Rezession habe von 2 Jahren, das kennen viele ja gar nicht mehr, sondern sind ja meistens dann nur so einen Monat und mal runter und mal wieder hoch, dann betrifft mich das eigentlich nicht oder juckt mich nicht. Wenn dann aber mal 2, 3 Jahre das wirklich sich mal halbiert und da unten bleibt, dann habe ich natürlich auch meine Kaufkraft wieder oder meinen Cashflow wieder eigentlich verringert, natürlich, klar. Und alles, was ich dann rausnehme, ist natürlich dann doppelt so schmerzhaft. Deswegen Immobilien ist, glaube ich, auch ein ganz guter Schachzug, dann irgendwann zu sagen, ich schachte das um. Also, dass ich sage, ich nehme es aus dem Aktienmarkt ein bisschen weiter raus vielleicht. Wenn man da Lust drauf hat, wenn ich da nicht sage, es gibt natürlich auch Aktienvehikel oder auch Firmenvehikel, die auch sicher sind und nicht diese krassen Volatilität haben, also irgendwelche Anleihen oder sowas, die jetzt halt super unattraktiv sind, um da mit Kapital aufzubauen, die aber sehr attraktiv sind, um es einfach zu halten. Ja. Muss man halt gucken. Ja.
Okay, alles klar. Und das wären dann ja wahrscheinlich auch solche Sachen, die du dann zum Beispiel mit deinen Kunden dann auch individuell einmal durchgehst und ihr euch das dann berechnet und du dann auch sozusagen mit denen so einen Plan aufstellst, mit dem sich dann auch alle wohlfühlen, richtig?
Absolut, also sonst macht es keinen Sinn. Also man muss es, wie gesagt, man muss diese Spargier, man muss das spüren, dass es das irgendwie cool ist und dass es das irgendwo hinführt. Weil wenn man, ich glaube, das ist bei vielen immer so, dass wenn man mal nicht sieht, was das Ergebnis mal sein könnte, dann, ach naja, gut, nee, dann kaufe ich mir doch jetzt lieber den neuen Fernseher, anstatt jetzt irgendwie weiter zu sparen, weil es im Jetzt und Hier halt was Cooles ist. Aber wenn man es erstmal erfolgt hat, ist das halt richtig geil, wenn man dann merkt, ja, cool, das in 10 Jahren wird mein Leben einfach noch viel einfacher sein. Das ist toll. Ja.
Christian, für die Leute, die jetzt sagen, so, ich will jetzt mal mit dem Christian das hier mal sozusagen für mich einmal durchrechnen, mal gucken, was möglich ist und so weiter und so fort. Erstens, gibt es eine Altersgrenze nach oben? Nö, oder? Also ich meine, grundsätzlich, wie wir gerade festgestellt haben, kann ich auch vergleichsweise spät noch damit loslegen, oder?
Absolut. Also wenn ich jetzt schon Rentner bin, dann muss man halt gucken. Da kann man natürlich schauen, dass man sich mal das Portfolio, was man schon hat, oder viele haben ja dann auch schon ganz viel Geld irgendwie rumliegen und wollen ja dann eher gucken, oh, jetzt habe ich hier 200.000 Euro rumliegen, das wird jetzt irgendwie massiv weniger oder die Krise nimmt es mir weg, weil bis 100.000 Euro ist es nur gesichert. Da kann man sowas natürlich noch machen, aber ansonsten kann man 50, 55, 60 so eine Sache natürlich auch noch planen.
Das heißt, wo melde ich mich bei dir? Wo finde ich dich am besten? Wie kontaktiere ich dich am besten?
Genau, also entweder kontakt@unendlichwochenende.de oder einfach auf meiner Seite unendlichwochenende.de einfach mal anfragen. Können wir direkt schreiben. Da gibt es auch irgendwelche Buttons, wo man sich eintragen kann, aber man kann einfach auch mir eine E-Mail schreiben. Genau.
Also nicht.
Ich habe auch irgendwo meine Telefonnummer, wenn man mir bei WhatsApp mal fix schreibt, weil einfach so anrufen ist immer schwierig, weil ich dann manchmal in Termin oder sowas bin. Aber gerne auch bei WhatsApp schreiben, ganz easy, ganz
Also
entspannt.
unendlich Wochenende, ne? Nicht unendlich Wochenende, sondern unendlich. Endless Weekend. Unendlich
Genau, so.
Wochenende.de.
Ja.
Verlinke ich natürlich auch nochmal hier drunter in den Shownotes in der
Cool.
Folge. Und da kann man dann natürlich auch einfach draufklicken. Und dann kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich mal beim Christian zu melden. Richtig, richtig cool. Auch so natürlich einfach ein cooler Typ, mit dem man gerne quatscht, gerne abhängt. Das kann ich auf jeden Fall sozusagen aus erster Hand bezeugen. Und sehr, sehr, sehr angenehm, mit dem Christian über solche Sachen zu sprechen. Also Christian, haben wir noch irgendwas vergessen?
Nee, wie du schon gesagt hast, also so Strategiegespräche mache ich gerne auch einfach so. Also da muss ja niemand was bezahlen oder sowas, sondern man unterhält sich dann ganz normal und ich würde mir das mal angucken, würde dann Empfehlungen, Tipps geben und einen Schritt-für-Schritt-Plan quasi. Und wenn man dann sagt, okay, cool, das schaffe ich alleine, dann fair enough. Wenn man sagt, ich würde da gerne Unterstützung haben, wie so ein Personal Trainer, der dann einfach da dabei ist und bei den einzelnen Schritten dann mithilft und auch korrigiert, dann bin ich natürlich auch gerne da, aber da, wie jeder möchte.
Das muss man ja vielleicht auch noch dazu sagen. Du bist ja jetzt nicht so ein, im Prinzip so ein Finanzberater, wo dann die Kohle erstmal zu dir überwiesen wird und du legst sie für die Leute an, sondern du zeigst den Leuten halt, wie sie es selbst machen, ne? Das ist halt dein
Absolut.
Prinzip an der Geschichte.
Genau, also nicht den Fisch irgendwie hinreichen, sondern die Angel geben und zeigen, wie man angelt.
Sehr gut. Alles klar, mein Lieber. Tausend Dank dir. Super, super spannend. Ich glaube, da waren echt ein paar Nuggets dabei. 5+1
Danke.
wahrscheinlich. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Dann gucken wir mal, wie das dann in 9 Jahren hier so aussieht. Dann
Ja,
gucken wir uns das
absolut.
nochmal genauer an. Also natürlich auch, wenn ihr dann konkrete Fragen noch habt irgendwie, ne, auf jeden Fall den Christian kontaktieren. Das macht
Absolut.
Spaß.
Ja, auch bei Instagram, glaube ich, für die Jüngeren unter uns. Da kann man mich auch gerne einfach anschreiben.
Wie heißt du da?
Auch, glaube ich, unendlich Wochenende.
Okay, verlinke ich auch noch drunter.
Genau.
Verlinken wir auch noch drunter. LinkedIn,
Sehr
bist du
gut.
da auch schon? Haben wir dich da schon hinbekommen?
Ich bin da, aber da bin ich noch nicht als das da. Also man kann mich da auch
Okay.
gerne anschreiben. Also einfach ganz normal Christian Richter, kann man sich auch gerne da melden.
Dann wird sich das gleich noch ändern und dann
Ja.
verlinke ich ihn auch noch drunter. Alles
Sehr
klar.
gut.
Tausend Dank dir, mein Lieber. Super spannend. Bis zum nächsten Mal.
Freut mich auch, genau. Bis dann.